HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle und einem musikalischen Rückblick auf eine Dekade, die vor 50 Jahren begann, in einer anderen Zeit.
Denn bei allem, was du machst, ob du weinst oder ob du lachst, sind die Stunden, wenn jemand an dich denkt.
Ja, das war tatsächlich der allererste Nummer-1-Hit der 70er Jahre in Deutschland. Dein schönstes Geschenk von Roy Black. Ganze 2 Monate, bombenfest auf Platz 1, den gesamten Januar und auch noch den gesamten Februar 1970. Das erste Nummer-1-Album hat es gar auf ein Vierteljahr gebracht. Das war Nonstop Dancing Folge 9 von James Last. Der letzte Nummer-1-Hit der 70er Jahre in Deutschland wiederum, das war Maybe von Tom Pace, ein Schmuse-Song aus einer Fernsehserie. Und das letzte Nummer-1-Album hieß Träum was Schönes und kam im Dezember 1979 von, Sie ahnen es, James Last. Schauen wir noch kurz ins Ausland. In den USA haben die 70er angefangen mit Diana Ross, Someday We'll Be Together, und aufgehört mit Escape von Rupert Holmes. Und in Großbritannien bildeten den Rahmen der 70er Jahre Nummer-1-Hits Love Grows von Addison Lighthouse am Anfang und am Ende dann doch immerhin Pink Floyd und Another Brick in the Wall. Trotzdem, wer sich das anschaut und anhört, könnte fast den Eindruck haben, es habe keinen Glamrock gegeben, keinen Reggae und keinen Punk, keinen Krautrock, keinen Soul, keine Disco-Welle und keinen frühen Hip-Hop. Nichts von dem, was die 70er Jahre musikalisch ausgemacht hat. Die Wirklichkeit aber war dann doch ein bisschen vielfältiger.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Middle of the roof, is it you? Middle of the roof.
The hip hop, the hippie to the hip hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat.
Whoa, whoa.
Ein paar wenige Beispiele für den Sound der 70er Jahre. Songs, die nicht alle unbedingt Nummer-1-Hits waren und die trotzdem das Jahrzehnt mit geprägt haben.
Die 60s hatten Blues, Folk, Country und europäische Einflüsse zu einer neuen Popmusik vereint und dafür gleichsam das kleine Einmaleins geschrieben. Die 70er machten sich jetzt daran, auf dieser Grundlage ein großes Einmaleins zu entwickeln, die manchmal noch kargen Skizzen der 60er zu üppigen Gemälden auszumalen, neue Genres zu definieren und dem Pop eine umfassende Grammatik zu schreiben. So wurde das Jahrzehnt zur vielleicht fruchtbarsten Phase der modernen Popmusik. Da war das kalifornische Singer-Songwriter-Movement, das den Softrock späterer Jahre begründete. Der Glamrock, der nicht nur Musiker wie David Bowie und Mark Bowlen groß machte, sondern Impulse setzte für die weitere künstlerische Entwicklung des Pop überhaupt. Der Punk, der neben Rotzlöffeln wie Sid Vicious auch visionäre Künstlerpersönlichkeiten wie Patti Smith, Elvis Costello und Joe Strummer hervorbrachte. Reggae-Prophet Bob Marley, die Elektropop-Pioniere Kraftwerk, Pink Floyd und ihr Science-Fiction-Rock, die Boogie-Minimalisten von AC/DC und Rock-Giganten wie die Eagles, Fleetwood Mac und Elton John. Nicht zu reden von den vielen weiteren Subtrends und deren Helden. Classic Rock, Jazz Fusion, Blues, Prog, Southern und Pub Rock, Outlaw Country, Funk, Blue-Eyed Soul, Folk und so weiter und so weiter. Die Summe all dessen ergab ein umfangreiches und komplexes Erbe, ein Fundament, von dem der Planet Pop bis heute zehrt.
Das schreibt der Musikjournalist Ernst Hofacker im Vorwort, dem Intro zu seinem neuen Buch »Die 70er, der Sound eines Jahrzehnts«. Vorsichtshalber erhebt er ausdrücklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit Recht, weil es schier unmöglich ist, das Jahrzehnt mit all seinen musikalischen Entwicklungen komplett abzubilden. Er hat sein Buch nach Jahren gegliedert, beginnt 1970 mit Simon & Garfunkel und endet 1979 mit Nina Hagen. Dazwischen passt eine Menge lebendige Musikgeschichte. Ich habe Ernst Hofacker gefragt, wenn Sie sagen, die 70er Jahre waren das bedeutendste und fruchtbarste Jahrzehnt der Popkultur, war das tatsächlich so oder unterliegen wir Babyboomer doch auch und vor allem einer gewissen Nostalgie und Verklärung in Bezug auf die Musik unserer Teenagerjahre?
Ich denke mal, das mit der Nostalgie und mit der Verklärung ist auf jeden Fall so. Also das ist ja eine ganz natürliche Geschichte. Wenn man älter wird, dann denkt man gerne an die Zeit zurück, wo man noch jung war, alles neu und spannend war und so weiter. Das spielt natürlich eine Rolle. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotz alledem auch so und Faktum, dass die 70er Jahre in der Popmusik eine ungeheure Menge an neuen Stilen und ganzen Genres hervorgebracht haben. Nicht? Also beispielsweise der Metal, Disco, Funk, Punk, Reggae, Prog-Rock, sogar der Hip-Hop fing im Prinzip in den 70er Jahren an. Also das ist eine ganze Menge und das ist, glaube ich, in keinem anderen Jahrzehnt so massiv passiert.
Und inwiefern haben da Gesellschaft und Politik auch eine Rolle gespielt, also den Weg bereitet für diese Vielfalt, sagen wir mal so ab 1968, 69?
Also das hat sicherlich eine große Rolle gespielt. Ich meine, Popmusik ist natürlich immer auch Spiegel der Gesellschaft. Also will sagen, was in der Gesellschaft passiert, was in der Politik geschieht beispielsweise, das findet natürlich auch seinen Niederschlag in der populären Musik. Das ist schon immer so gewesen. Nur kommt in dem Fall nun noch dazu, dass, sagen wir mal, nach dem Krieg mit der Amerikanisierung der westlichen Welt, also Europas vor allen Dingen, auch eine gewisse, sagen wir mal, Kulturrevolution angefangen hat, die sich bis weit in die 70er Jahre hineingezogen hat. Also ich rede jetzt mal von gesellschaftlichen Werten wie Emanzipation, Liberalisierung, Individualisierung von Lebensentwürfen. All diese Dinge sind in den 50er, 60er, 70er Jahren vorangetrieben worden und die haben sich natürlich in der Popmusik ihren Ausdruck gesucht. Popmusik ist zu der Zeit tatsächlich auch ein Ausdruck von Befreiung gewesen.
Es gab ja auch damals, ich erinnere mich daran sehr gut als Teenager und eigentlich ist es bis heute so, wenn man gefragt wird, was hast du denn damals gehört, gibt es so eine Differenzierung zwischen cooler Musik, also das war dann Lou Reed oder David Bowie oder Patti Smith und sehr uncooler Musik, das war dann Boney M. oder ABBA, vielleicht die Bee Gees. Wer hat eigentlich bestimmt, was cool war und was nicht in den 70ern?
Das ist natürlich eine schwierige Frage und ich meine, man kann, glaube ich, schon sagen, dass das natürlich auch eine typisch deutsche oder auch im, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum geübte Praxis ist.
Warum das denn?
Das hat im Grunde genommen, kann man da, glaube ich, zurückgehen bis ins frühe 19. Jahrhundert, als sich das Bürgertum herausgebildet hat, das ja für sich dann auch in Anspruch genommen hat, darüber zu befinden, was hohe Kultur ist, im Unterschied zu der Kultur der Masse, der einfachen Leute. Nicht? Und das ist im Prinzip eigentlich eine Haltung, die sich bis heute durchzieht. Ne? Denken Sie mal beispielsweise an diese Aufteilung von E- und U-Musik, die ja einzigartig in der Welt ist, die nur im deutschsprachigen Raum existiert. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, also im angloamerikanischen Raum wird sowas überhaupt nicht unterschieden. Und ich würde mal sagen, diese sehr bürgerliche Haltung zu unterscheiden und zu sagen, dieses Vorurteil zu pflegen, zu sagen, was die Masse hört, kann nicht gut sein, was populär ist. Da muss irgendein Haken dran sein und umgekehrt, gut ist nur, was eine Elite hört. Also diese Haltung, die wird bis heute eigentlich im Feuilleton und in der Hipsterpresse gepflegt.
Hat sich Ihre Haltung dazu im Laufe Ihres Lebens verändert?
Ja, hat sie. Ich bin früher natürlich genauso einer gewesen, der am liebsten mit dem Can- oder Kraftwerk-Album unterm Arm rumgelaufen ist, damit alle gesehen haben, wie cool ich bin. Ja? Aber je mehr ich über Musik gelernt habe und auch über die Entstehungsbedingungen von Musik, desto größeren Respekt habe ich eigentlich bekommen vor Leuten, die in der Lage sind, mit Musik dermaßen starke Kommunikation zu schaffen, dass Massen von Menschen das berührt und Massen von Menschen zuhören können.
Warum haben wir eigentlich heute oft das Gefühl, dass gerade die Musik der 70er Jahre nur aus einer Handvoll immer gleicher Songs besteht? Also mir passiert es öfter, dass mir Platten in die Hand fallen zum Beispiel, bei denen ich denke, boah, das habe ich ewig nicht gehört. Woran liegt das eigentlich?
Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Aber ich würde mal anfangen damit, dass es natürlich in erster Linie mit der Darstellung dieser Zeit in den Medien zusammenhängt. Ich meine, daraus beziehen wir ja nun im Grunde genommen das, was davon heute noch präsent ist von dieser Zeit, zumindest in der Musik. Und ich habe mir mal, ja, Moment, vorneweg muss ich noch sagen, da steckt ja so ein bisschen auch diese Geschichte hinter, dass heutige Formatradios beispielsweise natürlich grundsätzlich von der Idee ausgehen, dass sie ein Massenpublikum erreichen wollen und dass sie das am besten tun, wenn sie die Hits spielen. Nicht? Also weil Hits sind beliebt, das haben sie ja bewiesen durch ihre Hitparadenplatzierung und sie haben sehr viele Platten verkauft. Und auf dem Hintergrund hört man eigentlich aus den 70er Jahren in den Medien eben immer dieselben Sachen. Und das ist gar nicht so viel. Ich habe mir die Mühe gemacht, das in meinem Buch mal durchzuzählen für die 70er Jahre. Das sind eigentlich tatsächlich nur 596 verschiedene Songs, die in diesen 10 Jahren in Deutschland in den Top 10 gewesen sind. Und das ist eigentlich unheimlich wenig. Das heißt also, wenn man sein Programm immer auf diese Hitware abstellt, dann muss man mit verdammt wenig Musik auskommen. Und die Leute merken das irgendwann.
Dazu gehört ja auch, was mir auch aufgefallen ist, dass schwarze Musik da einfach sehr wenig Platz hat. Sie erzählen zum Beispiel davon in Ihrem Buch, dass Elton John oder David Bowie bei Soul Train aufgetreten sind, der schwarzen Musiksendung in den USA. Aber im deutschen Fernsehen, ich kann mich erinnern, bei Disco, da kam Soul, da kam schwarze Musik überhaupt nicht vor.
In den 70ern ist es sicherlich Fakt gewesen, dass in der Bundesrepublik, also hier auf dem Kontinentaleuropa, schwarze Künstler einfach noch nicht die Rolle gespielt haben, die sie zum Beispiel zu der Zeit in den USA schon gespielt haben. Ich meine, das Ganze ist ja schließlich auch ein Prozess gewesen, der in den 50er Jahren im Grunde genommen angefangen hat, dass die schwarze Musik ihren Schritt in den weißen Mainstream hinein geschafft hat. In den 60er Jahren zum Beispiel mit Motown, in den 70er Jahren mit dem Philly Soul und solchen Dingen, eben auch Disco. Aber es gab relativ wenig sehr große Hits in Deutschland. Und das ist natürlich klar, dass dann auch relativ wenige Künstler entsprechend in den Medien aufgetaucht sind. Andererseits kann man dazu sagen, in den 80ern hat sich das eigentlich erst geändert. Insofern, als dass dann Figuren aus der schwarzen Musik sich durchgesetzt haben, wie Michael Jackson, Prince, nicht wahr? Also Whitney Houston beispielsweise und eben auch jemand wie Lionel Richie. Und das waren dann Figuren, die tatsächlich auch präsent gewesen sind in den Medien.
Was ist vielleicht auch Ihr eigenes Fazit aus Ihrem Buch? Also was können wir aus den 70er Jahren mitnehmen? Außer eben, wenn wir im entsprechenden Alter sind, die Erinnerung an den Soundtrack unserer Jugend. Was kann beispielsweise eine heute 20-Jährige mit den 70ern anfangen?
Also wenn ich mit jungen Leuten spreche über diese Zeit, dann erlebe ich sehr oft, dass da eine sehr, sehr große Faszination einfach erstmal von den Figuren ausgeht, die damals eine Rolle gespielt haben. Bob Marley oder John Lennon, so jemand wie Jim Morrison zum Beispiel oder Jimi Hendrix, ne, oder auch Ozzy Osbourne, der ja bis heute sehr präsent ist. Das sind natürlich Figuren und Lebensläufe, die extrem spannend sind. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass die Musik aus dieser Zeit, sagen wir mal salopp, einen etwas größeren menschlichen Faktor hat. Ja, sie ist deutlich unberechenbar, sie ist deutlich rauer und wilder, zumindest im Vergleich zu der durchkonfektionierten Mainstream-Popmusik von heute. Also da ist sicherlich auch eine gewisse Romantik damit verbunden mit dieser Zeit, auch für junge Leute.
Und wenn Sie das sagen, ist Popmusik noch immer Jugendkultur?
Das denke ich mal eher nicht, zumindest nicht ausschließlich. Also Pop ist heute sicherlich für alle da. In den 60er, 70er Jahren ist Popmusik Medium von Jugendkultur gewesen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist so gewesen. Das hat sich so im Laufe der, sagen wir mal, 80er, 90er Jahre allmählich verändert, einfach weil das entsprechende Publikum erwachsen geworden ist. Trotzdem gibt es heute immer noch Musik, die ausschließlich oder fast ausschließlich von Jugendlichen gehört wird. Also denken Sie beispielsweise mal an den Gangster-Rap. Das gibt es schon noch, aber das ist eben nicht mehr Popkultur komplett, sondern das ist ein Teil davon, ein sehr kleiner Teil davon.
Sagt der Musikjournalist Ernst Hofacker. Sein neues Buch heißt Die 70er, der Sound eines Jahrzehnts und ist erschienen im Reclam Verlag. Einer der Wegbereiter für die Musik der 70er war auch dieser Mann. Aus dem Jahr 1965, Like a Rolling Stone. Das kam in Deutschland auf Platz 13 der Hitparade und ist tatsächlich in Deutschland der einzige Single-Hit geblieben für Bob Dylan. Es wird ihm egal sein. So wie ihm der Literatur-Nobelpreis irgendwie auch erstmal egal war und so wie es ihm egal ist, was die Leute überhaupt so denken über ihn und seine Songs. Nächstes Frühjahr wird er 80. Wenn alles gut geht. Und er hat jetzt nach langer Pause wieder ein Album mit eigenen Songs veröffentlicht. Wenn keiner sich verzählt hat, ist es sein 39. Rough and Rowdy Ways.
Another day that don't end, another ship going out.
Vom ersten Takt an sieht man ihn förmlich vor sich. Wie er mit seinem breitkrempigen Hut und dem Manjou-Bärtchen in einem etwas zu weit geschnittenen Anzug an der Theke eines Blues-Joints lehnt, irgendwo in den Weiten Amerikas und aus seinem langen Leben erzählt.
Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl.
Das, was Bob Dylan zu sagen hat, das singt er. Darum ging es ganz ausdrücklich in seiner Dankesrede 2016, als er den Literatur-Nobelpreis verliehen bekam.
The words in Shakespeare's plays were meant to be acted on the stage, just as lyrics and songs are meant to be sung. Not read on a page.
So wie Shakespeares Worte auf der Bühne gesprochen werden müssen, so müsse das, was er zu sagen hat, gesungen werden. Rough and Rowdy Ways hat viele Geschichten zu erzählen. Und so unverkennbar Dylans 79 Jahre alte Stimme klingt, eigentlich wie immer, auffällig viele seiner Songs drehen sich unterdessen um das Sterben. Das eigene, aber auch das von John F. Kennedy.
President Kennedy was a rattle high. Good day to be living and a good day to die.
Der Mord an Kennedy geschah 1963, in dem Jahr, in dem ein weitgehend unbekannter Folksänger namens Bob Dylan einen Song gegen Rassismus und Gewalt gegen Schwarze aufnahm, The Lonesome Death of Hattie Carroll.
Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger.
Knapp 60 Jahre später klagen Demonstranten in Amerika das gleiche Unrecht an. Politischer Protest zu Corona-Zeiten. Dylan hatte den 17-Minuten-Kennedy-Song Murder Must Foul Ende März in den frühen Tagen der Pandemie völlig überraschend veröffentlicht. Seine Never-Ending-Tour, so nennt er selber die Endlos-Tournee, auf der er sich seit Jahren befindet, war zum Stillstand gekommen. Im Hausarrest in Malibu vertrieb sich der Altmeister die Zeit mit Geschichten erzählen.
I'm just like Anne Frank. Like Indiana Jones and them British bad boys, the Rolling Stones.
Dylan sinniert darüber, wie man sich auf den Tod vorbereitet, wie man seine Angelegenheiten in Ordnung bringt und Frieden schließt. Vor dem Hintergrund von Corona-bedingter Massenarbeitslosigkeit reflektiert er darüber, inwieweit Menschen in rauen Zeiten Trost in der Musik finden können.
I'll drink to the truth. And the things we said, I'll drink to the man that shares your bed.
In seltsamem Kontrast zur Endzeitstimmung vieler Texte klingen die Aufnahmen für Rough and Rowdy Ways wunderbar frisch. Dylan singt gelassen und melodiös, weit weg vom heiseren Krächzen vieler seiner jüngeren Konzerte. Seine Begleitband arbeitet einen ganzen Katalog an Amerikaner ab: Chicago Blues, Nashville Country, Memphis Rock'n'Roll. Dylans kreative Energie im 80. Lebensjahr ist geradezu beängstigend.
I play Beethoven Sonatas, Chopin's Preludes. I contain multitudes.
Aus den USA Sebastian Hesse über das neue Album von Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways. Das amerikanische Musikmagazin Rolling Stone listet Bob Dylan auf Platz 7 der 100 besten Sängerinnen und Sänger vor Roy Orbison, Otis Redding, Freddie Mercury oder Tina Turner. Eine Entscheidung, die mit diesem neuen Album manchem sicher ein Stück verständlicher wird. Die Schriftstellerin Anne Enright gilt als eine der führenden Autorinnen im heutigen Irland. Ihre Romane und Erzählungen sind oft Familiengeschichten, in denen dann auch gesellschaftliche Phänomene deutlich werden. Sie hat dafür immer wieder Preise bekommen, unter anderem den Booker Prize, den wichtigsten Literaturpreis für ein englischsprachiges Werk. Im neuen Roman von Anne Enright geht es um eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung unter dem Titel »Die Schauspielerin«.
HR Info. Der Büchercheck.
Nora O'Dell hat es nicht leicht mit ihrer Mutter. Die ist eben Schauspielerin und spielt ständig Rollen. Auf der Theaterbühne, im Hollywood-Film, aber auch im echten Leben zu Hause in Dublin. Da hält Catherine O'Dell Hof, gibt Partys, empfängt Film- und Theaterleute, Journalisten, Menschen von der Hochschule. Sie sonnt sich in ihrer Rolle, das Gesicht Irlands zu sein, auch als ihr Stern längst untergegangen ist. Alkohol und Psychopharmaka zunehmend den Erfolgsrausch ersetzen müssen. Sogar das Muttersein ist für Catherine O'Dell eine Rolle und Tochter Nora muss das Publikum geben. Mutter und Tochter leben eine Art Symbiose. Zwischen beiden gibt es Liebe, aber auch eine eigentümliche Distanz. Hinter dem Rollenverhalten lauern Abgründe und jahrzehntelang unbeantwortete Fragen. Wer ist Noras Vater? Die Mutter nimmt die Antwort mit ins Grab. Und warum schoss die Schauspielerin am Ende ihrer Karriere einem Produzenten in den Fuß?
Worum es geht.
Nach dem Tod der Mutter geht Nora diesen Fragen nach. Sie erforscht Dokumente, befragt Zeitgenossen, wühlt in ihren Erinnerungen, kombiniert das mit Erzählungen ihrer Mutter. So ergibt sich auf 300 Seiten ein Bild dieser Frau und der Gesellschaft, in der sie in den 50er bis 80er Jahren agierte. Eine gefeierte Diva, eine Ikone Irlands, aber abhängig von der Gunst einer Macho-Männergesellschaft und gnadenlos dem Schicksal des Alterns unterworfen. Irgendwann ist die Rolle nicht mehr zu halten und ein neuer Halt im Leben nicht zu erringen. Auch ein Priester, mit dem sie zeitweise ein Verhältnis hatte, kann ihr nicht helfen. Eine Demütigung durch den Produzenten führt dann zum Schuss in dessen Fuß und in den Wahn. Heute würde man von einem MeToo-Phänomen sprechen. Verletzend hatte auch schon ihre Beziehung mit Noras Vater geendet. Er bleibt für die suchende Tochter eine Projektion.
Mein nichtsahnender Vater ist Pilot und legt die Schalter im Cockpit um. Er zieht ganz langsam am Steuerknüppel und wirft einen Blick zu den Wolken hinauf, in denen das Flugzeug kurze Zeit später verschwindet. Er ahnt nicht, dass sein Lächeln sich auf meinem Gesicht widerspiegelt, während ich in einer fernen Stadt auf meinem Rad sitze und einen Gang höher schalte. Und er ahnt nichts von dem schwungvollen Schnörkel, mit dem ich meine Hausaufgaben beende.
Ähnlich lakonisch bilanziert Nora auch ihre Mutterbeziehung. Naja, sie war meine Mutter.
Wie es geschrieben ist.
Der Roman setzt mit dem Beginn der Recherchen Noras ein und erzählt das Leben der Mutter im Wesentlichen chronologisch in Form von Rückblenden, Episoden, Assoziationen und Rechercheergebnissen. Das Ganze hat als Klammer die Form eines Berichts von Nora an ihren Ehemann, zu dem sie auch wieder ein merkwürdig distanziertes Verhältnis hat. Als hätte sie das in der Jugend erlernte Rollenverhalten auch auf ihre Ehe übertragen. Im Laufe ihrer Auseinandersetzung mit der Mutter findet die Tochter auch Gewissheit über sich selbst.
Wie es gefällt.
Ich finde, die Schauspielerin ist weit mehr als eine Mutter-Tochter-Geschichte. Der Roman ist auch das Porträt eines bizarren Mikrokosmos in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine Geschichte von Starkult, Männermacht und Missbrauch, von Stolz, Lächerlichkeit und Bigotterie, vom Anrennen gegen Machtstrukturen und vom Scheitern. Und trotzdem hat diese Geschichte auch ihre komischen Seiten, weil sie die Untiefen der Darsteller und Selbstdarsteller im Irland jener Zeit so nüchtern entlarvt.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Der hr-info-Büchercheck mit Frank Statzner über Die Schauspielerin, den neuen Roman von Anne Enright. Erschienen im Penguin Verlag und zu haben für 22 Euro. Und das war hr-info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.